Buongiorno, liebe Leute und Fans von Getting Wild. Buongiorno, lieber Andi. Wir sind in Folge 63 unseres multiglobalen, diversen Podcasts für Themen, die Männer bewegen und Frauen interessieren. Und du hast dich auch bewegt, hoffentlich. Ich habe mich weniger bewegt in den letzten Wochen, aber das werden wir jetzt gleich besprechen. Andi, hallo.
Ja, hallo zusammen. Du bist ja schon so italienisch unterwegs. Dabei ist doch Rosenmontag. Allah, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich. So, die Stimmung ist gut.
Ja. Die Hast Stimmung gehört, explodiert.
Ja, aber erstmal unser Intro und dann geht's richtig los.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle.
Alaf, ja, auch an dich, lieber Andi. Genau, ja, ich vergesse ja Karneval immer zwischendurch, muss ich sagen. Aber letztes Jahr an Rosenmontag war ich ja auch unterwegs und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wie an Karneval, stimmt, ich erinnere mich dran.
Ja, da bin ich berichtet gewesen. Jack am Eigelstein, da wo die Musik ist, ne?
Ah ja, genau, ich erinnere mich an diese Eskapaden, ja. Ja, ja, wir waren Skifahren und diesmal sind wir da und ich, ach guck mal, der Prinzgut da hinten, ist es schön.
Nee, der aber, Prinzgut, du siehst den ja. Prinz gerade.
Ja, so ist, ja, ja, nee, der dieses Jahr ist langweilig, das ist irgendwie so nur nach 15:3 gestorben. Ich bin hier der Kritiker.
Nein, ja, du bist natürlich drin, weil du ja noch diesen Karnevals-Podcast betreibst, ne?
Genau, ja, ja.
Der Nubbel ja. brennt, richtig?
Genau, ja, also ich konzipiere nur oder bin im Hintergrund, weil
ja, ja. ich nicht so ja, aber deswegen bist du natürlich genau. voll in der Thematik drin und ihr ja. habt natürlich alle aktuellen Superstars der Karnevalsszene, ja. Kann man in dem Podcast hören, glaube ich. Ne? Wahrscheinlich dann auch das Prinzen in drei oder beziehungsweise das Dreigestirn. Und
nee, diesmal nicht. Nein. Letztes Mal war ein queeres Dreigestirn da, das erste. Und das war natürlich spannend. Und oftmals sind die Dreigestirne, finde ich persönlich, auch sehr generisch. Also ich frage mich immer, was ist das Besondere daran? Es gibt wenig Dreigestirne, die wirklich in Erinnerung bleiben. Dabei könnte man doch so viel aus der Rolle machen. Ist aber nicht jedermanns Sache. Ist nicht
möchtest, wieder so du gerne, möchtest du gerne eine Rolle im Dreigestirn irgendwann übernehmen? Ist das ein Jugendtraum von dir vielleicht?
Ja, ich wollte mich gerne mal in so enge weiße Strumpfhosen reinzwängen. Und so rote Absatzschüchchen und da durch die Welt tingeln. Nee, um Gottes Willen. Also nein. Das brauche ich nicht. Ich habe andere Aufgaben. Ja, Ralf, es sind aufregende Zeiten. Wir haben uns länger nicht gesprochen. Das letzte Mal beim Friseur bei Giacomo in der Live-Episode. Und dann?
Dann sind wir abgetaucht.
Ja, dann musste man sich erstmal erholen.
Ja, das war so anstrengend, dieses Live-Event. Bei mir erstmal krank geworden tatsächlich.
Ja, ich war ja schon krank, du bist krank geworden.
Ja.
Wir haben es aber, ich hoffe, ganz gut weggesteckt. Du mittlerweile bist wieder fit, ne? Du bist ja schon
das geht, ich bin immer noch ein bisschen dran so. Jetzt kann man mal ein bisschen die Jammertour auch ausspielen so, ne? Es dauert länger als gedacht. Ich bin das nicht gewohnt und das nervt mich tatsächlich, weil ich eigentlich nie krank bin. Und wenn, dann ist es sehr schnell weg. Ich sag mal maximal eine Woche im Jahr. Und jetzt dokter ich da schon seit 3 Wochen dran rum. Aber es ist so, man hört es auch ein bisschen noch. Ja, also ich hatte das zwischendurch auch mal auf unserem Instagram-Feed als kleine Entschuldigung gepostet, dass wir uns länger nicht gemeldet haben. Tatsächlich ist es so, wir haben am 10. Januar unser Live-Event gehabt, unser erstes bei Giacomo, Andi sagte es schon, im Friseursalon und haben Maike Schmidt eingeladen. Es war ein sehr, sehr gutes Event, so Andi. Die direkten Rückmeldungen waren ja auch sehr, sehr positiv. Maike war ein toller Gast, Giacomo ist ja eh cool und was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, dass wir es nochmal wiederholen werden in diesem Jahr, auch im Friseursalon, also so viel schon mal eine Vorausschau auf dieses Jahr, genau. Ja, und das ist, wie du sagtest, schon einiges passiert, das müssen wir jetzt ein bisschen... Ja, das jetzt ein regelmäßiges Ding an diesem Karnevalsmontag. Ich würde gerne auch Kamelle schmeißen, Andi.
Ja, virtuelle Kamelle. Ja, nee, auf jeden Fall.
Ich habe noch eine Kamelle. Ich habe noch eine Kamelle, die esse ich jetzt auch.
Genau, ja, lecker. Prost, sagt man dazu, wenn man Kamelle isst. Wollen wir kurz Ausblicke geben, damit die Leute jetzt nicht schon abspringen, wenn die sagen, ach komm, wenn die jetzt die ganze Zeit Kamelle essen, das ist ja jetzt nicht so spannend zu hören. Es gibt voll tolle Stories und zwar... Ich bin also ein bisschen im Olympia-Game drin, aber du warst es wirklich. Ich war vor Ort. Da sind wir gespannt, aber, ja, was du berichtest, ne?
Ich habe der Gold Flitzer geholt und Silber geholt. So viel sei schon mal verraten.
Ja, und der Flitzer auf der Bobbahn.
Ja, Snoop Dogg habe ich getroffen.
Ah ja, genau. Das war, du warst der Typ, der neben dem stand. Aber du warst
im Verhältnis
relativ klein, deswegen sah man dich nicht. Nein, aber ja, das ist, glaube ich, da so eines der Themen, die mich sehr interessieren.
Ja, aber du warst ja auch unterwegs. Also wir haben einiges, glaube ich, was wir...
ich war auch schneetechnisch unterwegs und habe Olympiasieger getroffen. Mhm. Ja, also wir waren... Also
Olympia ist halt...
Ist all around.
Ja, das Feeling halt so. Mhm. Ne?
Ja, berichte mal. Es sind ja die Olympischen Spiele. Die Olympiade ist es ja gar nicht, ne? Die Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen.
Das ist vollkommen richtig, Andi. Ja, genau.
Ja, ja, genau. Darstellen.
Also ich war bei den Olympischen Winterspielen. Und da bin ich jetzt gerade quasi zurück. Ich habe ein wirklich unglaublich vielfältiges Programm da erlebt. Ich muss sagen, dass ich eingeladen war, interessanterweise, von der Österreich-Werbung. Die Österreich-Werbung.
Laden dich ein? Warum laden die mich nicht ein?
Ja,
also nichts gegen dich. Es ist völlig legitim, genau, dass du eingeladen wirst, aber.
Ja, genau. Und waren so generös, haben mich und andere Kollegen eingeladen. Andi nicht, aus Gründen. Genau, das war eine internationale Journalistin.
In Paris vor zwei Jahren ist ein bisschen eskaliert, deswegen. Aber gut, das ist ein Schwamm drüber.
Warst du da eingeladen von der Österreich-Werbung in Paris?
Ja, jetzt nicht mehr.
Ach so, okay, ja. Nein. Genau, und wir waren in der Nähe von Cortina untergebracht, in Österreich, in Osttirol. Osttirol liegt im Bereich Villach, Klagenfurt.
Also ihr wart, ach so, die sind ja clever, die haben euch nicht nach Italien reingelassen, die haben euch dann schon in Österreich beheimatet und ihr seid dann rüber, oder ja, was?
Genau, wir waren in Lienz. Ich musste erstmal lernen, wie man den Ort ausspricht, weil ich Lienz, natürlich in Lienz, weil Wien heißt ja auch nicht Vienne, außer im Englischen Vienna. Also habe ich Lienz gesagt, mit einem langen I. Und dann wussten die nie, wo ich hin will. Und dann wurde ich korrigiert und es hieß Lienz. Ja, wie hieß es denn jetzt? Also Lienz, muss man es aussprechen. So.
So, und was hast du jetzt, was war deine Aufgabe da, außer Fahnenträger und deutscher Botschafter zu sein?
Also erstmal diese Fahnenträgerrolle, die wurde mir ja, habe ich mir ja selber aufgetragen. Also du hast sie mir zugeschrieben und von daher musste ich mich bemühen. Ich habe dann, war dann extra früh da, donnerstags. Freitag war die Eröffnungsfeier und ich wollte noch rüber nach Mailand, aber es gab Komplikationen an der Grenze.
Das ist ja schon, wie man so schön sagt, die Spiele der weiten Wege, ne? Von Mailand nach Cortina, 400-500
Kilometer. Ja, das ist jetzt negativ ausgedrückt, genau.
Ach so, das sind die,
die Spiele dezentralisierten Spiele, ja.
Ah, okay, aus Nachhaltigkeitsgründen.
Ja, dieses Thema ist natürlich so ein bisschen eins. Ich hatte für einen anderen Podcast, den ich betreue, mit einem Kommunikationsbeauftragten für diese Spiele gesprochen. Und der hat mir das so ein bisschen erklärt. Also es gibt zum Beispiel in Cortina eine Bobbahn. Die gab es auch vorher schon.
Die aber komplett neu gebaut worden ist.
Die, ja, genau. Genau wie in Antholz, die Biathlonanlage, die wurde ja für die Weltmeisterschaften da gebaut vor 2 Jahren. Genau, die wird natürlich genutzt. Und diese Bobbahn in Cortina, die existiert von ihrer Lage her schon seit ganz, ganz vielen Jahren. War schon eine sehr gute Bobbahn, wurde auch für den Weltcup benutzt. Genau, und dann hat aber irgendwie anscheinend der Staat Italien gedacht, ein bisschen Geld noch. Es kursieren jetzt so Zahlen zwischen 120 Millionen und 180 Millionen. Ich habe jetzt, und 150 Millionen habe ich auch gehört, dass diese Neugestaltung der Bobbahn dann gekostet haben soll. Gut, also dafür wird die
auch weiterhin, ne? Nicht so wie in Katar.
Genau, dafür wird die Anlage auch wirklich gelobt von vielen Athletinnen und auch genutzt zum Training. Genau, und da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, beziehungsweise nicht vielleicht, da komme ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf, weil ich ja auch an dieser Bobbahn war später dann, genau.
Genau, ich will das auch gar nicht anprangern, das ist ja total sinnvoll, weil also Ski Alpin in Mailand ist schwierig, ne, generell, also gerade die Winterspiele finde ich, sind schwierig, aber auch Sommer, ne, also finde mal eine Stadt, die so vieles miteinander vereint, ich meine in Paris, wo sind da die Surfer unterwegs gewesen, irgendwo in der Südsee? Oder das Segeln war in Marseille, was jetzt auch nicht direkt um die Ecke von Paris liegt. Aber wo willst du denn in Paris denn dann segeln? Und genauso da in Mailand finde ich sinnvoll, da die vorhandenen Locations zu nutzen, also Livigno, Borneo und so weiter. Ich fand es ein bisschen komisch, dass die Abfahrten der Männer und Frauen in unterschiedlichen Orten liegen.
Das hat aber...
Auch da gibt es Gründe, okay.
Naja, das hat einfach auch logistische Gründe. Und es hat Gründe der Steilheit einfach. Also die Pisten müssen bestimmte Anforderungen erfüllen für die Herren und Damen. Und in Cortina gab es zwar früher auch mal eine Herrenabfahrt, aber die entspricht nicht den Kriterien für Olympische Winterspiele.
Ach, okay.
So habe ich gelernt. Genau. Ja, okay. Also genau. Nun muss man dazu sagen, in Cortina, ich war ja bei der Abfahrt der Damen.
Ach, warst du da am Sonntag letzte Woche?
Ja, genau.
Live,
genau. Ich war im Stadion quasi.
Also hast du das Drama live erlebt?
Ja, genau. Also ich habe es nicht gesehen, weil es war im oberen Abschnitt ja nach 13 Sekunden.
Ja.
Aber was man da ja schon auf den Fernsehbildern sehen konnte und auch jetzt bei den nachfolgenden Abfahrten, beim Super-G etc., da sind ja extreme Bodenwellen und extreme Sprünge und auch der Zielsprung, da dachte ich auch schon immer, meine Herren, irgendwie. Also es hat ja durchaus so viel Kompression auch. Die Athletinnen, das, was die da leisten, ist wirklich, wirklich großartigst. Es ist eine sehr, sehr schwierige Abfahrt. Auf jeden Fall. Das ist der simple Grund dafür. Und
ja, ich,
und ich glaube auch die Anzahl der Wettbewerbe, also das einfach unterzubringen, mehr oder weniger ja parallel, das wird der Grund sein. Genau. Ja, also was die schon, dieses Dezentralisierte so, gut, man hat sich Gedanken gemacht auch, um also die ganze Logistik drumherum, wie kommen die Leute dahin? Das haben die aber eigentlich ganz gut im Griff. Also wenn du jetzt in Cortina zum Beispiel ankommst, gibt es einen zentralen Punkt, du kommst im Auto eigentlich gar nicht rein, musst dann irgendwie in den Bus umsteigen und dann wirst du zu den Wettkampfstätten auch hingefahren. In Cortina selber liegen dann zwei Wettkampfstätten, die Curling-Halle und die Rodelbahn, die liegen auch fußläufig. Also ist ja kein Riesenort in dem Sinne.
Ja,
es ist ein traditioneller Skiort, der aber jetzt nicht irgendwie ein ist keine Stadt in dem Sinne. Genau. Und liegt wunderschön. Genau. Also wir waren ja, so fange ich vielleicht mal an, in Lienz zuerst. Und da habe ich also erstmal Lienz kennengelernt. Das ist eine schnuckelige Kleinstadt, so 12.000 Einwohner. Kann man auf jeden Fall auch mal auf der Durchreise vielleicht Richtung Slowenien vorbeihüpfen. In Villach kann man ja dann rüberfahren nach Slowenien. Ist ja oft genutzt quasi der Pass da. Aber wenn man ein bisschen weiter fährt, kann man durchaus mal in Lienz Stopp machen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und was wir da gemacht haben, das war auch ein bisschen ein Highlight aus dem Programm, das war Eisbaden irgendwie. Warst du schon mal Eisbaden, Andi?
Ja, nee, im klassischen Sinne nicht.
Also das gab so verschiedene Angebote, die wir als Freizeitgestaltung und um so ein bisschen die Gegend auch kennenzulernen, in Anspruch nehmen konnten. Das war Wandern, Winterwandern, Waldbaden, aber auch sowas wie Eisbaden und Eisklettern. Und ich habe mich für Eisbaden und Eisklettern entschieden. Und Eisbaden war tatsächlich auch etwas, was ich unbedingt mal machen wollte. Und jetzt gab es die Chance, das in einem See zu machen. In der Nähe von
Lienz. Das kannst du ja überall machen, wenn du verrückt bist.
Ja, ja, genau. Aber das war jetzt irgendwie mit so einem
Guide oder was?
Survival Guide irgendwie. Genau. Also Philipp Steiner heißt der. Und als der so auf mich zukam in seiner kurzen Lederhose bei knapp 0 Grad, dachte ich schon, okay, es wird wirklich ernst heute. So. Und der sah auch direkt sehr durchtrainiert aus. Also good in shape, so wie wir beide, Andi. Ne?
Ja, klar.
Also endlich mal jemand, der da mithalten kann auch so. Der hatte, glaube ich, mehr als ein Sixpack. Der hatte wahrscheinlich eher ein Tenpack so. Und genau, der hat uns dann so ein bisschen eingewiesen in das Ganze. Wir waren so 10 Leute in das Thema Atemtechnik erstmal. Und dann haben wir so eine bestimmte Atemtechnik gelernt, die wir dann auch im Wasser anwenden sollten und auch getan haben. Und auch so ein bisschen dann, also eigentlich kann man es gar nicht anders sagen. Ich fand es ein bisschen lustig am Anfang, Und ich glaube, auch die anderen Kollegen fanden das erst amüsant, aber man merkte, dass man sich so in der Gruppe dann auch treiben lässt. Also dieses eingeheizt werden, so dass du dann auch wirklich ready bist, wenn du dann rausgehst. Das war, wir waren in so einem Hotel, haben diese quasi Einführung gemacht. Dann haben wir unsere Bademäntel angezogen und die Badeshorts und sind dann an dem See lang gegangen zu so einem Bootshaus. Da konnte man sich so ein bisschen in dem Karree um den Eintritt ins Wasser herumstellen. Dann haben wir nochmal so Übungen gemacht. So nochmal atmen und nochmal heißer werden. So, und dann ist er ins Wasser vorgegangen. Und ich hatte die Aufgabe so, weil er zeigte dann irgendwann auf mich und du gehst als Erster rein. Und wir machen dann nachher noch ein schönes Abschlussfoto. Und dann dachte ich, okay, also wenn ich als Erster reingehe...
Ja, musst du als Längster drin bleiben.
Dann, wenn wir das Abschlussfoto machen, habe ich die Ehre, auch als Längster drin zu bleiben. Das ist schon krass. Und dann habe ich mich aber stark fokussiert, bin dann rein ins Wasser. Das Eintreten ins Wasser war nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. So, also weil wir waren tatsächlich alle so fokussiert. Also das war gar kein Schockmoment, den hätte ich zum Beispiel schon mal erwartet. Bin dann nach 5 Schritten erstmal fast komplett weggerutscht über so einen Stein, halt schon einmal fast komplett unter Wasser gegangen. Und dann das Eintauchen ins Wasser. Und du gehst du bis zum Hals, lässt du dich ins Wasser einsinken und dann schlägt die Kälte aber auch erbarmungslos zu. So, das Wasser war so 3-4 Grad warm. Und dann kriegt man schon Schwierigkeiten zu atmen irgendwie. Da war er halt sehr gut, weil er dich dann so sich auf dich konzentriert und dann die ganze Zeit atmen, Ralf. Und dann ging das tatsächlich. Nach ungefähr 30 Sekunden, würde ich sagen, habe ich dann auch sehr ruhig geatmet. Und dann kamen halt die anderen Kollegen alle rein und dann standen wir alle da und haben dieses Abschlussfoto hinbekommen. Und insgesamt ist es so, während du im Wasser stehst und dich konzentrierst, merkst du zwar, dass es auch scheiße weh tut und an den Beinen kribbelt und keine Ahnung, aber man schafft es tatsächlich, oder ich habe es geschafft und die meisten der Kolleginnen und Kollegen auch, dass wir da komplett ruhig waren. So.
Ja, wie lange wart ihr denn da drin? Oder du?
4:20
Vier Minuten.
Drin. Und dann bist du raus und dann tun die Beine schon auch weh, vor allem halt die Extremitäten, ein bisschen die Fingerspitzen, ein bisschen die Zehen. Das ging aber eigentlich, fand ich, relativ schnell so. Und das Gefühl danach ist, wow, es ist wirklich mega cool. Also für alle, die sich dafür interessieren, so im Anschluss an diese Folge, ich habe mit Philipp nochmal gesprochen, kommt nochmal so ein, das haben wir letztes Jahr oder haben schon mal gemacht, nach der WM in Saalbach. Immer so, habe ich noch so ein kleines Hörspiel dran gehangen und das machen wir jetzt auch wieder. Und dann sagt der Philipp auch noch was dazu. Aber ja, also alles, was ausgeschüttet wird, wie Dopamin, Endorphine etc., so, dass der ganze Körper explodiert vor Energie, gigantisch. Also ein sehr gutes Gefühl und zudem das Gefühl, es natürlich auch geschafft zu haben.
Okay.
Ja, crazy, genau. Ja, und dann sind wir weiter zum Eisklettern und da bin ich tatsächlich ein bisschen ausgestiegen, weil ich habe mich zu schlaffi gefühlt, auch noch aufgrund dieser Wochen davor. Es war eigentlich ganz cool angelegt, es ist ein Park, auch das werden wir in den Shownotes verlinken für die Leute, die das interessiert. Es ist ein Park in so einer Schlucht drin und da künstlich angelegte Wasserfälle und da kann man an unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden halt Eisklettern lernen. Also es gibt Guides, mit denen waren wir auch unterwegs, die haben so das Nötigste halt zeigen. Also ziehst halt so diese Crampons unter die Schuhe, dann kriegst du Haken und eigentlich kannst du mit deiner, ich hatte meine Skiausrüstung quasi an, kannst du mit normalen Klamotten irgendwie dann da klettern gehen. Und das haben auch die meisten gemacht. Ich bin da ein bisschen in die Wand rein, aber ich merkte irgendwie so, jo, meine Power ist auf jeden Fall heute nicht da. Deswegen habe ich es sein gelassen, weil es ist dann schon auch so, dass es auch, ja, gut, gefährlich, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du keine Kraft hast und dann da runterrutscht und du hast ja diese Zacken an den Schuhen, die sind jetzt auch nicht ganz ohne. Weiß nicht, irgendwie kannst du dir auch leicht ins Bein reinhauen, so waren zumindest meine Gedanken. Und dann habe ich so ein bisschen abgewunken irgendwann und habe den anderen eher zugeschaut. Aber es sah geil aus. So, kannst du so 10, 20, 30 Meter Wände hochklettern, auch höher, also je nachdem, wer jetzt richtig fit ist. Genau, also Ort und Location werde ich mal in den Shownotes auch noch verlinken. So, ja, war auf jeden Fall trotzdem eine coole Erfahrung. So, genau. Da so weit dazu in die zu schauen. Ja. Ja, so ist das, ey.
Das ist ja. Oh. Klingt gut. Ja.
Gut.
Ich warte auf das nächste Highlight, ja, was du hier gut. Feuerst dir eins nach dem anderen ab.
Ja, aber ich wollte dich jetzt aber zu Wort kommen lassen irgendwie.
Danke. Hm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin, das klingt geil. Also mit dem Eisbaden, da weiß ich, ich bin ja echt eine Memme. Ich bin da sehr empfindlich. Ich bin sehr, sehr empfindlich. Hm. Ich merke es immer an den Füßen. Das tut mir so weh. Wenn ich nur einfach ein bisschen in kaltes Wasser gehe, da denke ich ja schon, um Gottes Willen, werden andere Menschen da locker weiter ran. Wie soll ich da mit dem ganzen Körper rein? Aber ich kenne es halt nur in so Eisbädern in so Skihotels zum Beispiel, in so Wellnessbereichen. Aber das zählt nicht, ne? Das ist nicht richtiges Eis.
Du meinst nach der Sauna dann?
Ja, sowas zum Beispiel. Aber da fange ich auch schon an zu heulen.
Ja, da gehe ich ja komischerweise auch gar nicht rein dann. Irgendwie nach dem Saunagang bin ich jetzt auch nicht derjenige, der jetzt denkt, und jetzt so ein Tauchbad irgendwie.
Ja, ich bin aber nur 5 Sekunden drin.
Aber wer weiß, vielleicht jetzt.
Ja.
Vielleicht
ja,
jetzt, gehe ich gar nicht mehr in die Sauna, sondern nur noch in diese kalten Tauchbäder.
Ja, lass uns doch mal hier demnächst in irgendeinem Tümpel bei dir im Wald treffen und dann mal Eis- und Matschbaden machen.
Können wir machen. Ich kann dir die Atemtechnik zeigen. Ich kann dich auch ready machen.
Wir können es live aufnehmen. Ich finde, wir sollten sowieso wieder mehr, also unterwegs und dann berichten. Ne? Also
ja, wir müssen 2026 unbedingt mal wieder unsere tollen Aktionen.
Genau, das, was uns damals bekannt und berühmt gemacht hat.
Ja, genau. Wovon die Welt heute noch spricht.
Genau, wo sie alle nach lechzen, nach wilden Stories. Ja, und dann habe ich eben ein bisschen gespingst. Auf der Landkarte fährt so 1,5 Stunden von Lienz nach Cortina.
Ja, genau. Also das sind so knapp 60, 70 Kilometer.
Aber durch die Berge, also von daher dauert das ein bisschen, ne? Aber
Ja, genau. Bist du 1,5 Stündchen tatsächlich unterwegs. Ist aber auch ja eine schöne Fahrt, weil du fährst ungefähr, glaube ich, nach 20, 30 Kilometern nach Südtirol rein. Das weiß man ja bekanntlich auch sehr schön. Wobei tatsächlich Lienz, Osttirol, sind ja auch schon die Dolomiten. Da hat man wirklich tolle Berge. Und ich war nicht Skifahren dieses Mal, aber die Kollegen waren Skifahren. Das ist ein sehr kleines Skigebiet, so knapp 30 Pistenkilometer. Und die waren ganz angetan. Kollegen.
Ach, du bist auch nicht Ski gefahren. Ach, schade.
Nee, ich bin nicht Ski gefahren. Nee, weil ich einfach zu schlaff war noch.
Ja, gut.
Ja, genau. Und ich das auch gemerkt habe, so, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also, gut, es ist, wenn man mit Bronchitis dann Eisbaden macht, weiß ich auch nicht, ob es gut ist. Ich hatte mir vorher ein Arzt-Feedback geholt und die Ärztin sagte, ja, klar, gar kein Problem. Kurz als ich dann da raus bin, dachte ich so, ja, statt, ich fühle mich auch schon geheilt, quasi.
Ja, ein Heilbad.
Ich glaube, es war ein Trugschluss. Ja, genau.
Aber jetzt, du warst jetzt vor 2 Jahren in Paris und jetzt bist du dahin. Was erzähl? Wie war die Atmosphäre? Wie ist es? Olympia. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Mhm. Ich habe leider die nahen Olympischen Spiele verpasst, jetzt mit Paris und Mailand Cortina. Mhm. Das heißt, die nächsten sind ja in
Nizza.
Los Angeles
und Nizza.
Achso, ich dachte, die Winterspiele wären in Saudi-Arabien.
Nee, das kommt dann.
Das kommt ernsthaft, ne?
Das kommt ernsthaft. Ich glaube, es ist auch schon beschlossen. 34.
Was für ein Bullshit, ey. Aber gut. Ja.
Aber das ist jetzt keine verbriefte Zahl. Ich glaube, genau. Ja. Es gab so Kompromisslösungen irgendwie zu alledem vom IOC, um dann Saudi-Arabien möglich zu machen. Genau ja, wie die Fußball-WM, diese ganze Kompromisslösung mit den USA und alles damit dann da auch irgendwo. Ist es nicht auch Saudi-Arabien oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich verfolge das tatsächlich.
Die USA
gar nicht
mehr so, ist Kanada und Mexiko.
Nee, schon klar. Aber danach, um das dann.
Ja, genau. Ja, aber ich kann es doch einigermaßen nachvollziehen, dass sie auch mit, also nicht verstehen, aber nachvollziehen, dass man in Saudi-Arabien auch Fußball spielen kann. Ich meine, die haben ihre komische Liga und so, aber
aber das Ganze drumherum hat schon ein Geschmäckle.
Ja, natürlich, das hat ein Riesengeschmäckle. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht wird dann auch nochmal ein Friedenspreis an irgendwelche Diktatoren vergeben vorher. Mhm.
Da musst du aufpassen, wenn du jetzt sowas äußerst, ne? Also weißt ja, irgendwie, die Trump in dieser Administration ist sehr, sehr scharf unterwegs. Also
ja, aber ich habe doch nicht gesagt, dass, also ich habe niemals den Namen mit dem Begriff Diktator in Verbindung gebracht.
Ach so.
Das war ja ein Missverständnis.
Das hab ich jetzt getan.
Das ist das, was du mal für schmutzige Gedanken hast.
Ja,
aber, genau. Nee, aber in Saudi-Arabien, da bauen die da, ich meine, da wird es natürlich auch schon kalt, aber es ist jetzt kein klassisches Winter.
Ja, nachts wird es da in der Wüste ein bisschen kalt. So,
ja, aber ja, da jetzt eine Bobbahn zu bauen, oder ich habe gestern oder letztens diese Halfpipe-Snowboard gesehen, da müssen bauen die das aus Sand? Da kannst du ja auch Sandabfahrt und so. Na egal.
Vielleicht ist das ein neuer Gedanke. Sand ist der neue Schnee.
Ja, vielleicht ist das dann wirklich. Deswegen, die bauen schon mal vor. Das ist clever.
Die sind einfach schlau.
Das sind die nachhaltigsten Spiele ever, weil die fahren alle auf Sand.
Ja, das ist ein Gedanke, den kann man durchaus mal.
Ja.
Das kann man mal sacken lassen einfach.
Ich schreibe mal der Christy, der neuen IOC-Präsidentin, heißt sie Christy?
Kann gut sein, ich bin gerade ein bisschen schwach da.
Die aus dem Senegal kommt? Oder Simbabwe? Nee, Senegal.
Du kannst es ja mal kurz recherchieren, dann können wir es noch.
Du erzählst es einfach, wie.
Also nur ganz, um das zum Abschluss zu bringen: Also die nächsten Winterspiele sind hier in der Region Alpes-Maritimes, also Nizza. Da haben wir also alle nochmal die Chance, weil das Gespräch hatte ich tatsächlich auch mit einem Kollegen jetzt als vor Ort und dachten, okay, wir sollten auf jeden Fall noch Sachen mitnehmen, weil die nächsten Winterspiele sind ja wieder wahrscheinlich irgendwie JWD.
Genau.
Und dem ist nicht so. Also insofern, es lohnt sich. Cortina, klassischer Skiort, 56 war schon mal, 1956 waren schon mal die Olympischen Winterspiele da. Und der Ort hat sich schön gemacht sozusagen. Überall hängen Fähnchen und die Gemütlichkeit
Südtirols.
Ja, genau. Also unsere, weißt du, die Getting Wild fahren mit unseren Konterfeis drauf quasi.
Ja.
Ich fühlte mich sehr willkommen. Endlich bist du da.
Ja, schön, dass du da bist, aber ich meine.
Du wurdest vermisst.
Ja, ich wurde einfach ignoriert. Ich habe sie von der Fahne
geschmissen. Ja, genau. Ja. Und dann, ich hatte, da auf dem Programm stand die Damenabfahrt.
Ja.
Oben in der Tofane genannt. Und da sind wir das war ein Aufwändchen so, weil du, um in diesen Zielbereich zu kommen, musstest du mit einer Gondel all diese Menschen, die das schauen wollten, auf den Berg bekommen.
Ach, das ist also schon auch, der Zielanlauf ist schon oben irgendwo.
Genau. Ja. Und das führte zu langen Schlangen, aber die Menschen waren da relativ entspannt. Das war tatsächlich auch gut organisiert. Musste auch durch so eine Sicherheitsschleuse noch durch, wo dann auch, Dinge wie Äpfel und sowas du abgeben musstest. Aber auch nur teilweise, weil das war eine sehr laxe Sicherheitskontrolle. Einige wurden mehr kontrolliert, andere weniger. Keine Ahnung. Also ja, entspannt, sagen wir mal, die Italiener. Genau, dann bist du halt in so einer Gondel hochgefahren. Und dann haben die da so eine Tribüne aufgebaut. mit einer wundervollen Aussicht auf die Strecke. Und bei Instagram werde ich das mal hochladen, dann könnt ihr euch das mal anschauen, insofern, dass ihr es nicht am TV-Apparat irgendwie verfolgt habt.
Also das sieht ja schon geil aus, diese beiden Felsen, wo die dann da so zwischendurch das ist ja schon sensationell.
Ja, ne? das ist halt einfach atemberaubend irgendwie. Ich meine, das hast du in Südtirol ja total oft, dass diese Pisten einfach vor diesem wunderschönen oder durch dieses wunderschöne Panorama durchgehen. Durch dieses Bergpanorama, aber da ist es wirklich gigantisch. Also wirklich eine geil ausgewählte Strecke. Und dann ging es da ganz, ganz schön zur Sache irgendwie. Das habe ich ja schon beschrieben, den Anspruch der Strecke. Und man sah den Athletinnen auch tatsächlich an. Die sind ja knapp 2 Minuten gefahren, bis die unten ankamen. Und die waren auch wirklich alle dann so. Also die haben natürlich alles reingehangen, aber aufgrund des Streckenprofils und so, das war wirklich anspruchsvoll. Also
würdest du da runterkommen?
Naja, nicht im Schuss.
Nee, nicht im Schluss. Also ich finde das, also du fieberst ja auch mit, wenn die teilweise ihre Sprünge machen, die waren 40, 50 Meter lang und dann sieht es ja auch manchmal, wenn die so in der Luft stehen, in der Zeit, du bedenkst dir, um Gottes Willen, die werden nie heil wieder auf dem Boden ankommen, weil das sieht ja manchmal so ein bisschen Harakiri-mäßig aus, die da langfliegen, die Arme flattern oder so und dann mit einem Speed, also das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, du musst auch schon so ein bisschen wahnsinnig sein, um überhaupt in dieser Disziplin da den Berg runter zu heizen. Das ist schon echt crazy.
Ja, was ist denn irgendwie? Aber da ist eine Stelle mit, da ist eine Stelle mit 64% Gefälle. Also das ist tatsächlich, wenn man sich das so vorstellt, ist das schon fast, also wenn man an so eine Stelle ranfährt, ich habe das mal in Dazin gemacht, da ist eine Stelle, die ist ein ganz kurzes Stück, ist so 67% Gefälle. Ich glaube, das ist auch mit die steilste Abfahrt in Südtirol. Da ranfährst, dann denkst du, okay, also eigentlich fast gefühlt, als ob du eine Wand runterfährst. Mhm. Aber man kann das fahren so. Also es ist am Ende eine reine Kopfsache und natürlich vielleicht jetzt nicht ein Anfänger, der da runterfahren kann. Und ich bin jetzt auch nicht der super Vollprofi. Ich bin ja eher so ein vorsichtiger Genuss-Skifahrer, aber schon technisch schaffe ich das schon. Aber natürlich nicht in der Geschwindigkeit und nicht in der Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, mit 120, 130 Stundenkilometern über eine, also die, da wird ja Eis reingeschossen in diese Pisten, damit die, damit es nicht noch irgendwelche unerwarteten Aufwürfe gibt, Schneeverwerfungen gibt. Und dann wird das platt gemacht. Ich bin, als ich mal in Slowenien gefahren bin, kurz in Kranjska Gora, bin ich einen Tag nach dem Slalom-Wettkampf in so eine Piste reingefahren. Und das war halt spiegelglatt. Also, weiß nicht, da brauchst du halt gute Kanten, um da irgendwie durchzukommen. Aber es ist einfach ein Wahnsinn. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Abfahrt, nein, auf no way. So, Ich habe eine Athletin getroffen, eine Ex-Athletin, Niki Schmidt-Huber. Muss ich jetzt nochmal gucken, stimmt das? Der Name, genau, ist eine österreichische ehemalige Athletin, Schmidt-Hofer, Entschuldigung, Niki. Genau, und die ist 2017 ist die Super-G-Weltmeisterin geworden, also die hat's drauf. Und die hat einen Speed-Rekord inne für Frauen. 217 Stundenkilometer ist die mal einen Berg runtergehackt, auf so einer natürlich präparierten Speedpiste.
Ich wollte sagen, wie soll das denn? Wahnsinn.
Und dann erzählte sie so davon und dann sagte sie so, ja, und ab 200 Stundenkilometer ist es wie Fliegen. Man hat gar keinen Widerstand mehr. So, Andi.
Ja.
Du hörst, also es ist ruhig und es ist kein Widerstand mehr da. Also, ergo, mal in die, um diesen Zustand zu kommen. Die 200
Kannst nur vom Fahrrad fahren, aber das ist ähnlich. Aber
ja, genau. Ja, und dann sind wir, dann dieser Wettkampf ist gestartet. Alle haben es mitbekommen, brauchen wir jetzt nicht nachzuerzählen. Großartig, Lindsay Vonn ist gestürzt. Viele Erwartungen an sie und von ihr und sie an sich. Auch das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Es ist ja bereits alles getan worden. Das war schon eine gewisse Tragik natürlich, weil das passierte sehr schnell, ja, nach 13 Sekunden, dass sie sich ablegte. Von der Zuschauertribüne konnte man es jetzt nicht sehen, weil es war zu weit oben.
Aber man hat's irgendwie, da gab's Leinwände oder was?
Ja, da gab's Leinwände und das fand ich dann tatsächlich, also man sah den Sturz, der wurde aber auch dann sehr schnell andauernd in Wiederholungsschleife über die Leinwände gejagt. Der Ton lief auch noch mit und das habe ich dann auch gehört, dass auch an den TV-Apparaten, auch irgendwie hier in Deutschland und so, der Ton ja gar nicht ausgeschaltet wurde. Das heißt, man irgendwie hat sie auch schreien gehört, weil es natürlich Beinbruch tut weh. Zeitweise kursierten dann auch irgendwelche Gerüchte, sie wäre im Koma gewesen und keine Ahnung. Das war ja dann nicht so. Aber die Italiener wiederholten andauernd diese Bilder halt. So, und die Betroffenheit auf den Rängen war wirklich, da war nichts mehr los, ne? Also da war es ruhig. War's ruhig.
Ich hatte die Männerabfahrt am Tag vorher geschaut und dann die Damenabfahrt war ja sonntags und es war ja morgens, weiß ich nicht, 10, 11 Uhr, ne, habe ich dann natürlich den Fernseher gemacht und habe dann geguckt und bin natürlich dann, war ich besonders aufmerksam, weil ja vorher dann die Emma Eicher gefahren ist und dann die Kira, glaube ich, unmittelbar davor. Ne? So, und dann kam ja dann Lindsay Vonn, also die waren, dazwischen war nur noch eine, also die waren unmittelbar hintereinander und das war natürlich dann, haben wir uns hingestellt und geguckt und dann fährt sie hin und du hast ja auch gehofft, ich will sie auch gar nicht, ne, wie du sagst, auch jetzt kommentieren, also ich meine, sie kennt ihren Körper am besten und sie trainiert seit Jahren und ist dann runtergefahren und dann war wirklich, dachtest du echt in dem Moment nur, ach du Scheiße, das kann ja nicht sein. Also der Kommentator, der Felix Neureuther, hat in dem Moment in der ARD noch gesagt, hoffentlich ist sie nicht übermotiviert und in dem Moment, zack, ne, jetzt ist sie gestürzt und ich glaube, dann haben sie die Tribünen ja gezeigt, es war mucksmäuschenstill.
Ja, war auch so.
Also es war auch, also die Kommentatoren wussten jetzt auch in dem Moment gar nicht mehr, was sie sagen sollten. Ich glaube, der Felix Neureuther meinte nur, ach du Scheiße, hat sich dann dafür entschuldigt, aber ich finde, das kann man in so einer Situation auch sagen, das wünscht man ja niemanden. Und gerade das hat ja eine gewisse Tragik. Und dann haben sie sich aber hinterher auch beschwert und gesagt, komm, wir nehmen mal die Kamera weg und wir brauchen jetzt nicht noch eine Wiederholung. Und ne, also das ist dann irgendwann auch gut. Und das muss man ja auch nicht sehen. Und dann lass die doch einfach
jetzt, ja gut, jetzt hat das Ganze natürlich auch noch sehr lange gedauert, ne? Also, ja, weil da muss der Rettungshubschrauber kam ja dann letztlich noch. Das sind dann so Momente, die sind, keine Ahnung, also die sind dann schon auf eine gewisse Art und Weise besonders, weil die Leute dann, als der Hubschrauber so über das Stadion dann flog, auch angefangen haben zu applaudieren. Keine Ahnung, das ist irgendwie natürlich auch ein menschlicher Zug. Das war durchaus auch rührend, muss ich sagen, auf eine
gewisse Art und Weise. Also als Support, ne, dass man ihr sozusagen nochmal so hin die besten Wünsche. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das im Hubschrauber oben hört. Die sind ja tierisch laut, die Dinger. Aber finde ich auch schon, es ist auch ein Respekt. Ja. Ich meine, es gab ja auch Stimmen, die das kritisiert haben, gesagt, ja, selber schuld, wenn man so einen Blödsinn macht und damit mit ohne Kreuzband da runterbrettert oder so. Ich meine, das ist doch, finde ich persönlich, völlig fehl am Platz. Dass sie hat es entschieden, sie ist Profi, sie weiß, was sie kann. Und es war vielleicht auch einfach nur Pech oder keine Ahnung. Also das wünscht man ja keinem. Und dann so eine komplizierte Verletzungen, also hat man jetzt auch in den Tagen danach gesehen, ne, mit den, dass es jetzt nicht ein einfacher Bruch war, sondern dass das schon, also eine heftige.
Ja, die Bilder dazu, die sind übel, ja,
genau. Ja, auch jetzt, ne, aus dem Krankenhaus dann, ne, mit Stabilisierung und so, also die ist ja dreimal operiert worden, also schon gedacht, oh wei, wenn man dreimal operiert werden muss innerhalb von weniger Tagen oder wenigen Stunden auch, dann ist das echt eine harte Nummer. Also das war, fand ich, so ein bisschen so ein Dämpfer. Ich weiß nicht, wie es dann da war. Und dann,
es war auch so, genau. Es ist ja tatsächlich auch noch eine Athletin gestürzt später. Das geht dann immer ein bisschen unter.
Also ja.
Auch die wurde, glaube ich, auch mit dem Hubschrauber weggeflogen. Da war ich aber schon auf dem Weg nach unten, deswegen habe ich das nicht mehr richtig mitbekommen. Okay. Aber da ist nichts Schlimmes in dieser Art passiert. Ja, das ist das, was natürlich diese Pisten schon auch mit sich bringen. Ne? Also die Gefahr und das Risiko, dessen sind sich die Athleten oder Athletinnen ja sowieso bewusst so. Guck mal, allein wie die, also ich meine, die schaffen das schon so. Das ist ja nicht nur ein mentales Ding, sondern die sind auch körperlich fit dafür in der Regel. Das ist ja genau wie Alex Arnold, der jetzt irgendwie diesen Tower da hochgeklettert ist. So, es ist natürlich für uns unvorstellbar. Ich persönlich finde, dass manche Sachen einfach zu extrem sind so. Und das so ein bisschen abfärbt auf das, was, wo ich finde, dass die Sportler haben auch eine Vorbildfunktion, jeder kann tun, was er will. Aber ich denke, manche Sachen sind zu extrem und werden zu extrem gespielt in allen Sportarten. Ich würde mir manchmal wünschen, dass auch andere Dinge noch gelten würden. Und auch, keine Ahnung, zum Beispiel im Laufen, wo ich ja lange unterwegs war, beruflich auch, hast du irgendwann festgestellt, du kannst eigentlich nur noch über Ultramarathon berichten. Marathon interessiert keinen mehr. Und ich finde, das ist eine Fehlentwicklung. So. Und da haben natürlich Medien auch eine Aufgabe, das anders zu spielen. Red Bull ist da, finde ich, in der Rolle ein schlechtes Vorbild, schlechter Vorreiter. Die Athleten und Athletinnen sind grandios, aber es passiert ja auch immer wieder was und viele eifern denen halt nach. Und das
irgendwie diese
kritische Note reinbringen.
Ja, ja. Kennst du diesen Social Media Trend? Das ist irgendwie so ein Lied von Linkin Park, dann siehst du irgend so einen Skifahrer, das machen die Leute halt selber, und dann hüpfen die so einen Mini-Hüpfer, so 10 Zentimeter hoch, dann gucken sie in die Kamera und dann wird da so eingeblendet, hier, Red Bull, habt das gesehen, und dann kommt dann in dem Moment so ein Linkin Park Sound so mega heftig, also eine Verarschung zu diesem Trend immer schneller, höher, weiter. Ja, das ist so, ist total, ist halt ganz witzig, ja. Ich hab ein paar Mal gesehen, dass Leute auf der Piste so einen Gag gemacht haben, oder so einfach so kurz so ein Hüpfer, und dann so, ey, und dann kommt so eine geile Mucke und so, bam, ne, und dann so, ey, Red Bull, yeah, ne, so, ne? Also, finde ich auch, also, natürlich suchen sich Menschen immer wieder neue Herausforderungen. Das haben sie auch immer gemacht, seit Anbeginn der Menschheit. Aber was willst du denn machen, wenn man halt immer weiter neue Extreme braucht, weil das Alte, was früher extrem war, ist heute Pilleballe, ne? Und dann klettert man halt eben auf so einen Wolkenkratzer hoch. Das wird dann auch noch live im Fernsehen übertragen. Und ich weiß gar nicht, ich bin tatsächlich wach geworden. Ich habe einfach mal kurz reingeguckt nachts. Und dachte, dann hab aber irgendwie ausgeschaltet, da war ja noch so ein völlig dämlicher Kommentar, so eine Frau und so ein Typ, die haben das so berichtet, das war völlig surreal. Und dann kletterte er dann da hoch und dann saß er in dem Tower, auf jeder Etage waren ja Leute, die ihn fotografiert haben, ne, und dann so Selfies gemacht haben, so, dann kletterst du außen an so einer Fassade hoch und siehst die ganze Zeit überall Menschen, die winken und ich so, ey, lass den Typ nochmal klettern, aber
der war im Fokus, genau. Seine Frau hat ja tatsächlich auch, die war auch auf irgendeiner Etage und da konnte sie irgendwie ein Fenster aufmachen und sie hat ihm dann so kurz zugerufen. Genau, genau. Und man sah dann aber in diesem Ausschnitt, wie windig das war.
Ja, es ist tierisch windig gewesen, oder?
Ich dachte, Junge,
ey. Da wäre ich ja schon weggeweht. So. Das ist krass, oder?
Ja, ja. Also ich habe das nicht live geschaut. Ich habe dann irgendwie nachher so Ausschnitte geschaut. Ja, Free Solo, der Film mit ihm ist ja auch irgendwie, also auch also spannend. Aber ja, Wahnsinn einfach. Genau. Verrückt, genau. Aber Cortina, genau.
Okay, Cortina,
genau. Also diese, da auch nochmal so ein was mir sehr gut gefällt bei Olympischen Spielen, ist halt dieses Zusammenkommen von so vielen Nationen. Du siehst die ja dann, weil die irgendwelche T-Shirts anhaben oder, keine Ahnung, Mützen aufhaben etc. Und dieses Verständnis und dieses zusammen irgendwie Sport zelebrieren und mitnehmen, ist irgendwie ein cool, also es ist ein sensationelles Gefühl. Fand ich auch zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland irgendwie, in Köln, ja, das war so der Ort, wo ich am meisten mitbekommen habe, Engländer, Schotten etc. Das fand ich irre einfach, so genau. Und das ist an diesen Sportevents so, wenn die Welt zusammenkommt und gerade in diesen Zeiten, finde ich, das ist einfach mal ein sehr positives, schönes Gefühl und ist ja auch was, was um die Welt geht und vielleicht einfach mal was entgegensetzt zu den ganzen Freaks, die sich sonst äußern derzeit en masse. Genau. Ja. Und dann haben wir uns spontan entschlossen, als wir unten ankamen, du kannst ja in dieser Olympia, in der App zu den Olympischen Spielen, das war auch im Sommer schon so und das ist wahrscheinlich schon, ich bin jetzt bei zwei Olympischen Spielen gewesen, aber du kannst dann gucken, ob es Tickets gibt, sowohl als Resale oder halt noch sowieso verfügbare Tickets und kannst die dann sofort kaufen quasi und dann haben wir uns entschlossen, zum Rodeln zu gehen.
Genau. Ist das denn bezahlbar?
Ja, das Rodeln hat jetzt das günstige Tickets für den dritten und vierten Lauf, also da, wo es ja auch um die Medaillen ging.
Okay, das waren lass mich überlegen, das waren die Männereinsitzer?
Das waren die Männer, ich habe die Männer gesehen, genau.
Ja, genau, wo dann der
Max Langenhahn gewonnen hat.
Okay, genau. Ja.
Überraschenderweise, ja, irgendwie, weil eigentlich, ich finde den Namen ja so lustig, Felix Loch,
ja,
unser Spitzenrodler ist so, ne, der unfassbare Anzahl an, ich glaube, dreimal Olympische Winterspiele gewonnen.
Aber der ist ja auch schon
500.000 Weltcup-Siege.
Ja.
Genau. Und der scheiterte, und das war tragisch auch, weil der immer irgendwie beim Start halt irgendwie immer rechts gegen die Bande dopste, genau. Irgendwie. Keine Ahnung, so, aber ja genau, dann sind wir, 75 Euro quasi dieses Tickets für, du bist dann da, knapp 2 Stunden bist du da drin, anderthalb Stunden, so.
Okay, ich hatte gedacht, es wäre teurer, also es geht ja noch, ist jetzt auch, ne,
also für das Spiel auch, ist ja was. Also die Tickets gab es jetzt nicht mehr, es hätte auch welche, glaube ich, für 50 Euro gegeben.
Okay.
Und du bist dann in so einem Bereich drin. Du läufst dann quasi, diese Bobbahn hat eine ganz, ganz interessante Architektur, weil ich dachte immer, der Start ist natürlich ganz weit oben am Berg und dann geht's einfach runter. Ist aber nicht so. Natürlich ist der Start oben, aber die Bahn schlängelt sich dann so den Berg runter und wird aber wieder zurückgeführt Richtung Start. Das heißt, eigentlich fahren die Athleten und Athletinnen nachher wieder bergauf, gerade am Ende. Auch um abzubremsen natürlich, weil die hacken ja auch wie die Bescheuerten darunter. Und dann, also Start und Ziel liegen quasi übereinander.
Ah, okay.
Das heißt, wenn du da sind wir auch hingelaufen, du siehst dann, wie die starten und du siehst dann, wie die ankommen quasi.
Ah, cool. Das ist ja, mega cool.
Eigentlich ganz gut gemacht. Und die Bobbahn, wir haben uns an einer Stelle positioniert, da hatte man so ein bisschen einen Videowürfel, weil du siehst ja immer nur Mini-Ausschnitte logischerweise. Und eine lange Kurve, eine langgezogene, wo du dann quasi die vorbeischießen siehst, so, ne? Und also wir haben uns da köstlich amüsiert. Also das ist irgendwie, natürlich war die Stimmung jetzt auch bei uns gut, weil ich war mit einem deutschen Kollegen da, einem Schweizer Kollegen. Gut, die Schweizer hat da, glaube ich, gar nichts gerissen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Schweizer Rodler da am Start hatten.
Aber du hast mit dem Jonas, mit dem Silbermedaillengewinner, hast du noch...
Ich habe dann später, habe ich Jonas Müller noch im Österreichhaus getroffen, weil es gibt ja immer, weiß man, olympische
Spiele. Da warst Spiele. Du auch, als deutscher Botschafter im Österreich.
Ja, da habe ich Fahne geschwungen. Da habe ich endlich eine Fahne geschwungen.
Ey, das ist ja der Knaller, ey, weißt du?
Ja, da war der Bundeskanzler auch da. Der, also nicht unser, nicht Fritze Merz, aber der österreichische Fritze Merz. Achso,
ich wollte gerade sagen, das wäre lustig gewesen. Alle auf miteinander.
Ja, das war der Dr. Christian Stockel.
Und der Stockel.
Oh, das war jetzt ein Schweizerdeutsch.
Ey, da bist du ja Stockel. Wieder in der Crème de la Crème der.
Ja, ja, aber das ist doch klar, Andi. Wenn wir reisen und quasi die deutsche Extrem-Podcast-Sportler-Variante vertreten, dann kommt natürlich die Crème de la Crème der auch der österreichischen Politikszene und Jonas Müller und den habe ich kurz angequatscht, weil der da seine Silbermedaille zeigte und dann beim Rausgehen habe ich den irgendwie noch getroffen und der war so total glückselig und das finde ich irgendwie bei diesen ganzen Sportlern, ich habe ja über diesen Job immer wieder mal die Chance, Sportler dann direkt nach Wettkampf zu interviewen. Und gerade wenn das so Sportarten sind, die nicht so sehr im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen, die sind also einfach die, weiß ich nicht, diese Aufmerksamkeit, die bekommen dann für ihre Leistung. Die haben dann 4 Jahre ja jetzt darauf hin trainiert, auf diesen Karrierehöhepunkt ja auch. Und dann eine Medaille so, also das ist so ein Glück, das ist greifbar tatsächlich. Und der genoss und genoss und genoss und genießt hoffentlich heute auch noch. Mhm. Cool.
Darf ich da kurz auch reingrätschen und eine Geschichte aus meiner Erfahrung erzählen? Weil gerade du sagtest halt gerade, Gewinner direkt oder nach dem Wettkampf zu interviewen, das hatte ich quasi auch. Es ist die Frage, wie definiert man nach? Aber wir waren ja in Wad Schröcken im Skigebiet unterwegs.
Ja.
Und das super schön direkt nach Silvester für ein paar Tage. Und der Tourismusverband hat uns einen Guide zur Verfügung gestellt, was ich manchmal ganz angenehm finde. Nicht, weil ich jemanden brauche, der Händchen hält, sondern das ist so ein großes Skigebiet. Und wenn du da für 1-2 Tage bist, dann kann ich gar nicht so spontan, ne, man kennt es ja manchmal, muss sich erstmal so ein bisschen orientieren. Dann hast du es erst noch so 2-3 Tagen raus, wo wirklich die coolen Abfahrten sind, wie man die kombiniert, mit welchem Lift du wann, wie, wohin fährst. Und da hatten sie uns halt einen Guide zur Seite gestellt, den Hubert. Und dann sind wir mit dem losgefahren. Und da waren dann halt überall die Gondeln und da waren halt SportlerInnen abgebildet, unter anderem der Johannes Strolz, der hatte vor 4 Jahren im Slalom die Goldmedaille gewonnen, der kam aus dem Ort. Da meine ich so zum Hubert, ach guck mal hier, den kenne ich. Er meinte, ja, den kenne ich auch, ist mein Sohn. Ich so, ach, wie geil ist das denn, ne? Ist ja cool, ne? Ja, mega, ne? Ja, dann hat er irgendwie erzählt, ja, ne? Und der hat es leider nicht geschafft, die Qualifikation. Er ist also, sage ich mal, schon, kann man sagen, am Ende der Karriere. Ne? Aber er hat es dann leider nicht geschafft. Dann sind wir weitergefahren, dann kam uns eine Gondel entgegen, da war der Hubert drauf. Ich so, Herr Hubert, das bist ja du. Ja, ja. Ich so, ja, bist du auch mal gefahren? Ja. Also, ich so, ja, professionell? So, ja, ja. Ich so, ja, und? Warst du auch bei Olympischen Spielen dabei? Ja, ja. In Calgary 1988. Ich so, ja, und was hast du was gerissen? Ja, Gold und Silber.
Nein!
Und dann fiel mir auf. Ja, mega geil. Und dann fiel mir auf, es war überall an den Liften oben in den Bergstationen, da war einmal so ein Strolzi-Thron mit seinem Konterfei, dann konnte man sich da hinsetzen und auf diesem Thron dann Foto machen und der tauchte überall auf. Und alle Leute kannten den auch. Ey, Hubert! Und wir sind da mit der kompletten Lokalprominenz gefahren, weil die Story ist ja so, dass Wad eigentlich ein Ort ist, da hatten, weiß ich, 150, 180 Menschen leben da. Und dann ist der Vater in der gleichen Disziplin 1988 in Calgary wie der Sohn 34 Jahre später in Peking Olympiasieger geworden. Das ist natürlich eine super Story und da ist der ganze Ort natürlich total stolz drauf. Und ja, es ist aber auch einfach ein super netter Mensch. Also ich meine, sind sie alle und ist gar nicht so versaut wie irgendwelche großen Superstars. Also ich finde es immer noch total beeindruckend. Ich habe in meinem Leben auch einige Goldmedaillengewinner treffen dürfen. Das ist schon irgendwie ganz cool, wie bodenständig die sind. Aber ich finde es total Respekt, bei der Olympiade was gewonnen zu haben. Der hat dann noch so lustige Geschichten erzählt. Der war, damals war ja die Zeit mit Eddie the Eagle in Calgary, dem legendären britischen Skispringer. Ja. Und da, der größte Fokus war natürlich auf den. Alle wollten über den berichten, obwohl er jetzt sportlich, sagen wir mal so, war er jetzt nicht der herausragendste, aber die Story war natürlich super. Das nur ganz kurz Einwurf, ne, weil es war total schön. Das ist auch ein super Skigebiet übrigens, Waadt, Schröcken, kannst du halt Arlberg bis nach St. Anton oder nach Lech fahren, also ein riesiges Skigebiet.
Ist das miteinander verbunden dann quasi?
Ja, du kannst da, genau, da gibt es auch so Verbindungslifte und da kannst du wirklich riesig lang fahren, hat mega Spaß gemacht, richtig gut. Also das nur kurz Einwurf.
Nö, alles gut. Ne?
Aber nun fahre fort, du warst beim Rodeln und dann...
Ja, war's genau.
Das? Nee. Da gab's noch Highlights.
Das war's da fast. Genau. Mhm. Nee, also insofern passt das ja sehr gut. Also unser quasi roter Faden, Olympiasieger beziehungsweise Medaillengewinner. Cool. Also, es ist eine spezielle Stimmung bei Olympischen Spielen. So. Und ich habe für die Sommerspiele war es ja auch, dass ich mich recht kurzfristig entschieden habe, auch weil das ja alles so exorbitant teuer war im Vorfeld und dann hatte ich ja den Tipp von dem Kollegen bekommen und das kann ich jetzt auch nochmal weitergeben, einfach ein bisschen länger zu warten, weil dann kommen diese ganzen Hospitality-Pakete zurück und dann gibt es günstigere Tickets und es gibt auch wieder günstigere Hotelübernachtungen tatsächlich. Du warst auch schon mal bei Olympischen Sommerspielen.
Nee, leider nicht.
Ich dachte irgendwie im Ausland. Warst du nicht in Japan oder so? Oder wolltest du? Oder?
Ich war in Japan, ja, aber nicht da. Das war davor. Ah. Und dann, wir wollten fahren. Mhm. Also wir wollten ja eine Japan-Reise machen. Da haben wir gesagt, lass uns nach Tokio fahren in dem Jahr, wo die Olympischen Spiele sind. Da können wir es miteinander verbinden. Aber dann kam halt das Corona und hat alles versemmelt. Und dann durftest du ja als Touri oder... Also es wurde ja um ein Jahr verschoben und dann durfte er trotzdem nicht einreisen. Dann durften nur die Sportler unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen einreisen. Deswegen wurde das nichts. Ich war bei EMs und WMs. Mhm. Bei Fußball.
Fußball. Wir beide waren zusammen beim Fußball auch noch in den letzten zurückliegenden Wochen.
Ach so, ich dachte bei der WM. Nee, bei Bundesliga. Ja, das
ja, bei unserem Lieblingsverein. Erster FC Köln, das war auch sehr schön.
Ja.
Es war sehr schön, mit dir nochmal im Stadion zu sein und die Hymne zu singen. Also die,
nach all den Jahren.
Die eigentlich einzig wahre Hymne.
Ja.
So. An der Stelle kann man ja auch nochmal sagen, der 1. FC Köln hat eine eigene Hymne. So. Es gibt aber andere Vereine wie Dortmund, die haben ja einfach die Hymne von Liverpool geklaut. Mainz hat die gleiche Hymne. Warum kriegen die das nicht hin?
Das ist sich selber eine Hymne zu besorgen.
Ja, was soll das denn?
Ja, aber dann wird es dann oftmals so ein unangenehmer Schlager oder so. Also hier.
Also, Hoffenheim.
Ja, oder hier Stern des Südens oder so. Das ist doch. Also
Stern
jetzt mal,
des Südens ist auch ganz schlimm, ey.
Also jetzt, ich will jetzt gar kein Bayern-Bashing betreiben, aber das ist doch kein schönes Lied, wo man geil mitsingen kann. Also das ist, ne, es ist ja wirklich eine Kunst. Wobei man sagen muss, dass die Höhner die Hymne ja jetzt auch nicht erfunden haben, ne?
Das ist vollkommen richtig. Das ist ein irisches
Lied. Da muss man
fairerweise
sagen, aber die haben natürlich.
Ich habe die mal getroffen auf einem Event und dann habe ich die angesprochen irgendwie und dann meinte einer von denen auch, ja, wir fahren immer nach Irland. Das ist super, da spielen wir auch ein paar Festivals. Und irgendwann haben wir entdeckt, dass diese Songs ja super sind, auch für Kölschen Karneval. Und dann haben wir einfach, die sind ja rechtefrei, ne? Mhm. Dann hast du diese ganzen Traditionals und dann knallst du da einen Kölschen Text drüber. Hast du denn Gisela schon gehört, den neuen Höhner-Song? Aktuelle Session, wo wir jetzt gerade Rosenmontag, so. Ich habe ihn noch nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich weiß nicht, also die Höhner, die haben dich ja auch entwickelt, ne? Und ich meine, das ist es wirklich, das ist ein Schlager. Ich glaube, die singen noch nicht mal Kölsch.
Ich glaube, das Kölsch ist weg mittlerweile, ja.
Also das
wie gesagt,
ist.
Ich habe den Song noch nicht gehört. Ich habe nur gehört, Gisela soll ein Bringer sein. Ich werde nachher mal reinhören. Ein bisschen.
Ja, ich muss gleich los, weil ich arbeite. Ne? Wir haben einen Auftrag bekommen und wir müssen das Lied Karnevalsmaus von Druckluft pushen, bewerben. Und da ist gleich
das Veranstaltung. Karnevalsmaus von Druckluft.
Mhm.
Und Druckluft ist doch schon gar kein Karnevalsbandname. Da fängt es doch schon an.
Mir muss ich ja die Frage, wenn es Druckluft aussprichst, ist es Karneval.
Druckluft.
Karnevalsmaus. Dann ist das direkt Kölsch. Das ist ja nur eine Frage.
Komm, hör mir auf, ey. Das fängt da schon beim Titel an. Das ist alles schon.
Ja, und
den musst du bewerben.
Ja, wir haben dann eine Anfrage und einen Auftrag bekommen. Da werden wir gleich
Andi, lass die Finger davon. Das ist nichts. Nur richtige Sachen. Du musst nicht immer alles annehmen. Geld ist nicht alles im Leben.
Nee, als dann die Plattenfirma sich meldete, dachte ich auch, geil, die wollen irgendwie, dass wir was für Metallica machen oder sonst was.
Ja.
Und dann war natürlich die Freude umso größer, als es Druckluft war.
Ja, natürlich. So. Erstmal, man muss ja unterdrücken, dass man nachfragt, wer?
Ja, genau.
Wo kommen die denn jetzt her, Andi? Gib doch mal Infos zu Druckluft. Ich kenne nichts über die Band. Was ist das? Ist das eine Kölner Band oder kommt die aus Bad Ems?
Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, muss jetzt echt vorsichtig sein, aber du kennst ja Querbeat, ne? Das ist eine Brassband und so, ne? So, und ich habe so den Eindruck, die gehen so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Die haben auf jeden Fall so Bläser und blasen halt dann und dann singen sie Karnevalsmaus und dann haben sie so eine Art Tanz dann noch entwickelt, so à la Macarena, der so relativ simpel ist, wo sie dann so mitsingen, ich bin eine Karnevalsmaus, dann machen sie Öhrchen und hier tralala so. Und
das, ich habe von der Karnevalsmaus ganz kurz, ich habe die ersten 30 Sekunden gehört von der Karnevalsmaus und dann habe ich abgeschaltet. Ich dachte, ich weiß jetzt genau, wie es weitergeht.
Du musst ja den Refrain, ne? So, aber es ist ja eingängig so und dann, es war schon so ein Hit oder ist so ein Hit und deswegen, gucken wir uns das mal an.
Alles klar.
Ich dachte erst, Karnevalsmaus, darf man das heutzutage noch sagen? Was denkst du? Man darf.
Ah, man darf.
Habe ich mir sagen lassen, von jüngeren Generationen. Man darf nicht sagen Karnevalsmäuschen.
Aha.
Das geht nicht, aber Karnevalsmaus ist okay. Das kann man auch als Mann sagen.
Okay, ja, gut.
Also es ist gut einfach zu wissen, weißt du, wir als älter werdende Männer müssen ja uns ja auch anpassen und verstehen, was man sagen darf und was nicht.
Ja, das sollten wir sowieso, erstmal grundsätzlich, aber natürlich, also man verpasst auch Sachen.
Ja. Wenn ich jetzt hingehe zu irgendeinem, egal ob Männern oder Weibern, dann hör mal, du Karnevalsmäuschen, das geht nicht, aber wenn du sagst, du Karnevalsmaus, dann kriegst du einen Kölsch ausgegeben.
Ja,
dann sagst so du ist ein bisschen, das
hier in Kölle. Lass mal ein bisschen Druckluft hier rein.
Ja, aber Halligalli, hallo.
Andi. Dann wünsche ich dir auch viel Erfolg dabei. So. Und liebe Leute, ihr könnt noch dranbleiben. Es gibt jetzt noch quasi das Mini-Hörspiel. Achso, sorry.
Ja, nee, hör mal. Ja, was, ihr eben noch ein Hörspiel?
Ja, ein Hörspiel. Jedes noch. Ja, blieb dran. Jedes jetzt noch jetzt zu quatschen. Ein kleines
also mit dem Eisbaden, ne?
Eisbaden mit Paul Steiner. Ja. Und Philipp Steiner, ja,
egal. Ist das nicht der damals Gewichtheber-Gold gewonnen hat?
Ja, nein.
Der oder ist es das Komödiantenstadel? Der hieß doch auch Steiner.
Nee, also genau, meiner heißt Philipp Steiner, genau.
Okay, der hat damit mit denen nichts zu tun. Matthias Steiner war der eine und der andere war, weißt du was, Gast, weil der hatte so ein Theater, so einen Komödianten. Oh. Die ist auch Steiner.
Ja. Ach, Steiner heißt auf. Nee, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja, wir haben olympisches Gold Steiner, auf jeden Fall.
Mhm. Der Matze.
Matze.
Ja.
Andi,
ja, hör mal.
Feier schön.
Also,
ne?
Alarv, ne?
Bring die Druckluft nach vorne. Ich drücke euch alle Daumen, natürlich.
Ich drücke auch.
Du kleine Karnevalsmaus.
Ja, ne? Hör mal. Nee, was herrlich. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, ne? Bis zum nächsten Mal. Alarv, Marit Jod.
Ja, ist ja wie versprochen der Ralle nochmal. Ich war in Österreich und von dort aus bin ich dann Osttirol, um es genau zu sagen. Von dort aus bin ich dann zu den Olympischen Winterspielen nach Cortina gefahren. Angereist bin ich über den Flughafen in Klagenfurt. Das ist eigentlich auch ganz lustig, weil da ist meistens landet da ein Flugzeug am Tag und startet auch nur ein Flugzeug am Tag. Von Köln aus gibt's da eine Direktverbindung. Ich bin nach Lienz, hatten wir ein schönes Hotel, Harry's Home, ein so ein Wohnzimmer-Wohlfühl-Hotel. Ganz cool. Und Lienz ist so eine 12.000 Einwohnerstadt, liegt, wie gesagt, in Osttirol, in der Nähe von, das noch weiter einzusortieren, Villach.
Ja, und da war so eine internationale Journalistengruppe untergebracht, Leute aus, keine Ahnung, Australien, Frankreich und so weiter und so fort. Und ja, wir haben im Zuge der Einladung durch die Österreich Werbung, das ist die touristische Behörde, so möchte ich es mal nennen, des Landes Österreich. Und die hat so ein Rahmenprogramm organisiert. Ein Teil war der Gang zu den Olympischen Winterspielen. Da komme ich später nochmal drauf. Wir haben aber auch zum Beispiel Eisbaden und Eisklettern ausprobieren dürfen. Und da nehme ich euch mal mit hin. Als erstes haben wir Eisbaden unternommen. Und da sind wir dann zu einem See gegangen und begleitet von einem Coach, Philipp Steiner, haben wir dann erstmal Atemtechniken gelernt, richtig ein-, ausatmen und eine Vorbereitung genossen, bevor wir dann tatsächlich in das 3 bis 4 Grad warme Wasser gestiegen sind. Ja, und da hört man, wie ich rein bin und die Kollegen mich anfeuern. Eine wirklich, wirklich coole Sache. Am Ende haben das dann alle 19 Leute geschafft und die Freude und Erleichterung war sehr, sehr groß. Tatsächlich habe ich dann 4 Minuten 20 ausgehalten im Wasser. Gigantisches Gefühl, Dopamin, Endorphine etc., Adrenalin, was alles durch den Körper schießt. Ja, also auf jeden Fall eine irre Erfahrung und kann ich nur weitergeben, dass man das mal ausprobiert. Ja. Ja, nach unserer Abkühlung im Tristacher See in Osttirol habe ich dann mit Philipp noch gesprochen.
Was bist du denn vom Beruf eigentlich? Coach in der Richtung? Mental Coach oder?
Genau, ich mache Personal Coaching im Bereich Sport, Eisbaden, Ernährung, alles, wo es darum geht, körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu fördern.
Genau, jetzt haben wir ja gerade Eisbaden, ja. Haben wir die Erfahrung mit dir sammeln dürfen, sehr geil. Was würdest du Anfängern empfehlen, die jetzt hier quasi zuhören? So, warum Eisbaden und wie sollte man es angehen?
Ja, Eisbaden, absolut ein tolles Tool. In kurzer Zeit extremen Output, was man da rausbringt. Wirklich in ein paar Minuten brutal viel Benefits. Es ist sicher wichtig für Anfänger, sich nicht zu übernehmen, nicht unbedingt gleich Competition rauszumachen, sondern es geht darum, einmal die Regelmäßigkeit. Es muss nicht sofort ein Eisbad sein, es können kalte Duschen sein, die brutal viel Effekt bringen. Nicht danach sofort in die Hitze gehen, nicht alleine gehen ist wichtig, dass man jemanden dabei hat und nicht übertreiben. Also alles bis zu 3 Minuten habe ich einen körperlichen Fortschritt Effekt erfüllt. Alles drüber ist Mindset und wird dann bald einmal auch Extremsport, gell? Das muss man ehrlich so sagen. Und nicht das Warum vergessen. Warum man eigentlich Eisbaden? Man will ja einen Benefit haben und sich nicht zerstören. Gell? Das okay. ist eigentlich so, was ich jedem mitgeben kann. Und einfach machen. Nicht zu lange umfackeln. Loslegen. Kontinuierlich, wie bei allem. Bisschen Disziplin. Und seinen Schweinehund überwinden.
Okay, danke dir.
Super.
Ja, habt das gehört. Einfach mal anfangen, einfach mal machen. Und wie Philipp das beschrieben hat, bin ich ja jetzt ein Mentalmonster. Sehr geil. Auf jeden Fall wirklich irre Erfahrung. Danach sind wir tatsächlich, haben wir zu kurz umgezogen und sind dann Richtung Eisklettern gegangen. Das war von Lienz so, naja, ich sag mal 20 Minuten Fahrt. Das ist ein Eispark, auch das werde ich in den Shownotes noch verlinken. So ein künstlicher Eiskletterpark, eine Wasserleitung oben in einer Schlucht an den Kanten angebracht. Und es entstehen künstliche Wasserfälle, für Anfänger geeignet, aber auch für Fortgeschrittene. Durchaus anspruchsvoll sieht das teilweise aus. Ich habe mich ein bisschen schlaffig gefühlt, weil ich auch schon mit einer Erkältung dahin gereist bin. Insofern habe ich mir das nur kurz angeschaut, ein bisschen mitgeklettert und bekommt dann so Crampons, also so Zacken quasi, die man sich an die Wanderschuhe schnallen kann. Und dann wir mit 2 Bergführern eine Einführung bekommen, wie man quasi die Eispickel dann ins Eis haut, ein bisschen Technik und so. Ja, die Kollegen haben das auch tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Ich war eher so der Zuschauende und Seilführer mit. Habe, wie gesagt, nicht geklettert, nicht wirklich. Habe es nur ganz kurz mal am Anfang probiert und bin dann einfach, weil ich zu schlaffi war, ausgestiegen. Aber ich habe mit den beiden Jungs, mit den beiden Bergführern im Anschluss noch gesprochen und die haben so ein paar Tipps zum Eisklettern für euch parat. Falls euch das interessiert, hört doch mal rein.
So, okay, jetzt sind wir hier beim Eisklettern und ich sitze hier mit
Peter Wurzer
und Patrick Holzer.
Okay, also, wir waren gerade Eisklettern, das heißt, ich habe es nur ganz kurz probiert und bin dann ausgestiegen irgendwie. Ein bisschen zu schlaffi, ganz ehrlich heute. Aber der Rest der Gruppe ist ja erfolgreich quasi in diesen Eispark eingestiegen. Warum ist Eisklettern für Anfänger eigentlich gut zu bewältigen?
Weil man beim Eisklettern, die meisten Eisstrukturen sind einfach nicht überhängend und auch nicht senkrecht. Der Großteil ist angelehnt. Und angelehntes Eis bewältigt man zu 90% mit den Beinen. Ja. Natürlich, das Schwierigste oder das Erste, das man lernen muss, ist das Vertrauen in die Steigeisen. Sobald man auf die Steigeisen vertraut, kann man eigentlich einfaches Eis sehr gut bewältigen.
Mhm. Du hast ja, wir haben ja dann noch ein bisschen Technik gelernt, so. Also zum einen natürlich irgendwie die Crampons muss man, also steife Wanderschuhe wäre schon mal ein Tipp, ne? Was ist noch was braucht man sonst noch für Ausrüstung, um überhaupt damit zu beginnen?
Genau, also vorteilhaft ist einfach steifes Schuhwerk, hartes Schuhwerk, dann tut man sich einfach leichter. Es geht schon mit weichem Schuhwerk auch, aber das hat man halt auch einfach gemerkt, mit weichen Schuhen geht es nicht so leicht. Also, aber im Prinzip, wenn man von unten nach oben anfängt, unten sind einmal die Steigeisen auf feste Wanderschuhe, auf festem Schuhwerk, dann kommt der Gurt und dann kann man wirklich Helm, ganz wichtig, Handschuhe und die Eisgeräte, also die Pickel, und dann kann es schon losgehen.
Jetzt ist das ja hier ein angelegter Eispark, ne? Seit wann gibt es den und was ist vielleicht so das Besondere, auch Richtung Schwierigkeitsgrade, weil da waren auch ganz schön steile künstlich angelegte Wasserfälle.
Ja, also den Eispark, den gibt es jetzt seit heuer das 11. Jahr und das ist aus einer Schnapsidee entstanden und das ist mein Bruder, der Mats und der Vito, die haben eben die erste Idee gehabt und haben angefangen zu basteln und da hat jeder gesagt, das ist absoluter Blödsinn und mittlerweile ist es eine absolute Instanz und es funktioniert so, also das Wasser wird 70 Höhenmeter höher als der höchste Punkt in einem Pool entnommen und mit Eigendruck wird der ganze Eispark bewässert. Wir haben da Düsen, mit denen wir das Wasser leiten und sprühen können und somit können wir einfach uns die Eislinien dort bauen, wo wir denken, da wäre gerade cool Eis zu haben. Und es gibt eben sehr großen flachen Bereich und natürlich auch im steilen Bereich. Einfach überhängende Felswände kann man nicht flach machen. Ja, aber somit haben wir jetzt einfach in dem Eispark 3 Sektoren geschaffen. Wir sind jedes Jahr gewachsen und derzeit kann man einfach vom absoluten Beginner bis zum kompletten bis zum absoluten Experte haben alle Spaß im Eispark.
Ist es denn zu empfehlen, auch wenn man Anfänger ist, das ohne Bergführer zu machen? Oder braucht man einen Bergführer oder beziehungsweise jemand, der einen einweist? Wäre das eine Empfehlung vielleicht sogar?
Genau, also natürlich Verpflichtung ist jetzt vorne, einen Bergführer zu nehmen, aber absolut empfehlenswert. Weil einfach mit einem Bergführer, mit einem Profi, der zeigt einfach die Grundtechnik. Der zeigt einmal alles von Anseilen, von Steigeisen anlegen, von Gehen mit den Steigeisen. Und dann wirklich bis zum ersten Klettern, die ersten Techniken, vielleicht auch fortgeschrittene Techniken. Der zeigt einfach von Anfang an bis wirklich zum selbstständigen Klettern, zockt oder so alles. Und das macht dann natürlich gleich ein bisschen mehr Spaß. Also man hat dann einfach ein gutes Level, wenn man dann das weiter betreiben möchte, hat man einfach einmal eine gute Basis geschaffen und dann geht es schon weiter.
Okay, danke ich mich bei euch, ja?
Ja, und die beiden gehören zu dem Team von Bergführer Karls in Osttirol. Und der Eispark Osttirol, den findet ihr über Google oder bei uns in den Shownotes. Das Ganze kostet 15 € pro Tag. Das ist sicherlich eine überschaubare Summe. Und sprecht die beiden ruhig an im Winter, wenn ihr Eisklettern wollt, oder im Sommer, wenn ihr mal klettern gehen wollt, ja, dann sind wir am Tag danach dann zu den Olympischen Winterspielen nach Cortina gefahren. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, so 60, 70 Kilometer, anderthalb Stunden etwa mit dem Auto von Lienz entfernt. Da stand für uns an die Abfahrt der Damen. Ja, wie schon im Podcast selber beschrieben, dramatisch durchaus, was den Sturz von Lindsay Vonn betrifft. Aber ein bisschen Eindrücke, wie es dort vor Ort war, kann ich euch natürlich jetzt nochmal an dieser Stelle mitgeben. Das Ganze ist natürlich traumhaft eingebettet in diese drei Bergspitzen der Tofane, bekannt. Und dann haben wir die ganze Stimmung mitgenommen, so auch die der Führenden als Breezy Johnson, die Amerikanerin, gewann. Und dann gefolgt von Emma Eicher, die tatsächlich ja mit nur 400stel hinter der Führenden reinkam und diesen Platz dann am Ende halten konnte. Getrübt war das Ganze natürlich dann dadurch, als Lindsay Vonn stürzte, da war eigentlich kein Mucks mehr zu hören. Da konnte auch selbst Snoop Dogg nicht mehr helfen, als er da durch die Menge ging. Ich saß unmittelbar hinter dem US-Team, als es passierte. Ja, und das Entsetzen in den Gesichtern der Athletinnen und Athleten war dann spürbar. Weiter bin ich dann nach dem Rennen jedoch gegangen zum Rodeln. Das war eine spontane Aktion. Das fand ich total cool. Die Architektur der Rodelbahn ist wirklich einmalig und man schaut schön auf Cortina und die Bobs rasen dann an einem vorbei und dann hat man nur so quasi eine Sekunde, wir haben so in so einer langen Gerade gestanden und da schossen die dann vorbei. Hat so anderthalb Stunden gedauert und ja, danach bin ich dann ins Österreichhaus gegangen. Das ist da, wo halt quasi abends nochmal die Athleten geehrt werden, offizielle auch auftauchen, dort essen können, sich austauschen, netzwerken. Und ich habe mich getroffen mit der Geschäftsführerin der Österreich-Werbung, Astrid Stehanig-Staudinger. Und die habe ich einfach mal allgemein zum Tourismus und der Entwicklung in Österreich befragt.
Also wir sind hier im Österreich-Haus in Cortina, ein traditioneller Ort. Was bedeutet euch dieser Ort und warum habt ihr ihn ausgewählt?
Überhaupt Österreich-Häuser, wie wir wissen, sind ja schon sehr bekannt. Wir waren ja auch in Paris dabei bei den Sommerspielen. Hier haben wir echt einen perfekten Platz gefunden, auch wenn die Schweizer gesagt haben, das ist zu weit weg. Aber sie wollten selbst das Haus haben, aber wir sind hier. Und ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht, weil es ist ja wirklich ein alter Bauernhof. Es sind ja noch 35 Kühe hier und 6 Pferde und 300, die leben mit dem Ganzen. Und ich glaube, das passt gut zu Österreich. Und mit den Veranstaltungen bringen wir aber neben der Tradition, weil das ist ja doch ein traditionelles Gebäude, aber auch viel Innovation rein. Ich glaube, das ist ein gutes Thema und für uns die beste Plattform, natürlich uns international zu präsentieren. Nicht nur in Italien. Deswegen haben wir auch internationale Stakeholder hier, damit wir nicht nur den italienischen Markt beackern.
Wo möchte sich Österreich touristisch entwickeln?
Dass noch mehr Deutsche nach Österreich kommen. Natürlich, wir haben ja schon 58 Millionen Einwohner aus Deutschland. Das ist ja großartig und das wächst trotz der geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ganz gut. Also wir hatten ja das beste Jahr aller Zeiten 2025 mit 157 Millionen Nächtigungen. Also Deutschland ist ein spannender Markt und wir sind natürlich Top-Wintersport-Destination. Was relevant ist, und das ist unser neuer Fokus auch für 2026, ist dieses 365 Tage. Also wir sind eigentlich eine Destination, die schon 23% in der Nebensaison an Gästen begrüßen darf. Das ist im Europa-Level sehr hoch, aber es kann noch viel mehr sein. Wir haben natürlich tolle Infrastruktur, das wissen wir, auch vergleichbar, gar nicht vergleichbar mit unseren Nachbarländern. Wir haben Top-Skilehrerinnen und Skilehrer und wir wissen, im Preis-Leistungs-Verhältnis von der Qualität her haben wir trotzdem noch dieses familiengeführte und kleinteilige in Österreich, eigentlich für jeden Gast etwas zu bieten. Ja.
Jetzt seid ihr ja super stark, was den öffentlichen Nahverkehr betrifft, also ÖBB auch von Deutschland aus, gibt es ganz, ganz schöne Verbindungen, auch der Nightjet und so weiter. Dann, wenn man hier vor Ort ist, kann man sich gut im Bus bewegen und so weiter, hier, also in Österreich. Wollt ihr das weiter ausbauen, weil Anreise ist ein Problem im Bereich Skifahren, in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Das ist die größte Herausforderung natürlich. Aber wir sind wirklich ja schon sehr weit. Vorher hat 1235er Salzburger Land zum Beispiel den gesamten öffentlichen Verkehr gratis zugänglich gemacht und haben schon im ersten Jahr 2,4 Millionen Tickets ausgegeben. Das heißt, die Nachfrage ist schon da auch. Und es wird überhaupt in allen Regionen ausgebaut, Infrastruktur ausgebaut. Elektroautos sind natürlich ein großes Thema. Also Mobilität ist das um und auch. Wir persönlich als Organisation machen auch sehr viele Kooperationen mit der Deutschen Bahn, mit der Schweizer Bahn, mit der ÖBB sowieso. Wir haben ja auch gute Nightjets. Leider Gottes aus Hamburg, der ist, glaube ich, weggefallen. Aber ja, Hamburg ist ja für uns ein wichtiger Markt, weil das ist ja der Skifahrermarkt Number One, mag man nicht glauben, aber ja.
Größte Skiclub
Deutschlands. Ja, der größte Skiclub Deutschlands, genau. Ja, also Mobilität muss natürlich noch viel mehr gemacht werden und die Leute auch überzeugt werden, dass man auch mit dem Zug Skifahren gehen kann.
Dankeschön. Vielen Dank.
Bitte.
Ja, und es funktioniert tatsächlich gut, auch wenn ich jetzt hingeflogen bin. Normalerweise fahre ich mit dem Zug und die Verbindungen laufen in Deutschland meistens über München. Und es funktioniert super gut, auch mit dem Skitransport. Ja, und dann am Abend, nachdem auch der Bundeskanzler noch gesprochen hat, also der österreichische Bundeskanzler, kam dann noch der Silbermedaillengewinner hinter Max Langenhahn, dem Deutschen beim Rodeln. Wurde Jonas Müller, ein Österreicher, Silbermedaillengewinner, und der wurde dann ins Österreichhaus getragen, ins Austria-Haus, und der wurde dann ordentlich abgefeiert. Ja, also da ging eine tolle Reise für mich dann auch zu Ende, denn am nächsten Tag ging es zurück nach Deutschland. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Eindruck verschaffen zu dem, was ich dort erlebt habe. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Getting Wild.